Ja, der Titel sagt es, Pasing im Dritten Reich, Vortitel, alles wird anders. Wir wollen das Brüchige darstellen, das Ambivalente. Wir wollen informieren und ja, auch in kritischer Weise informieren über Pasing im Dritten Reich. Mit der Vorgeschichte am Vorabend der Diktatur haben wir das erste Kapitel genannt. Und es geht insgesamt bis in die Nachkriegszeit. Das letzte Kapitel befasst sich mit der Entnazifizierung.
Was ist denn Ihr persönlicher Bezug zu dem Thema?
Dass ich 30 Jahre in Pasing lebe und dass ich verspürt habe, gesehen habe, ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit der lokalen Geschichte, dass hier in diesem Bereich, also Bereich Thema Drittes Reich, eigentlich eine Lücke in der lokalen Geschichtsschreibung besteht. Und da haben wir dann gedacht, wir sind zunächst einmal zu zweit gewesen am Anfang, am Schluss zu fünft, dass wir diese Lücke füllen sollten. Also im Sinne eines mehr oder weniger systematischen Überblicks über die Geschehnisse in Pasing in der Zeit des Dritten Reiches.
Und wie lange haben Sie jetzt an der Ausstellung gearbeitet?
Über 2 Jahre. Wir haben in allen möglichen Archiven recherchiert, in Bibliotheken. Das war der eine Strang der Arbeit und der andere die Beschäftigung mit Zeitzeugen, also Oral History, wenn man so will, Fragen, Interviews und so weiter.
Wie verlief denn die Machtübernahme der Nazis in Pasing?
Eigentlich wie überall in Bayern am 9.10. März stürmten auch in Pasing SA-Horden, wird man hier sagen müssen, die durch das Würmtal gezogen waren nach Pasing. Das war vorbereitet. Goebbels hatte das in seinen Tagebüchern zum Beispiel schon vorweggenommen, dass Bayern nun fallen würde. Sie stürmten das Pasinger Rathaus, pflanzten die Hakenkreuzfahne auf. Einen Tag später wurde dasselbe an der Allgemeinen Ortskrankenkasse getan und damit war rein äußerlich das Zeichen der Machtübernahme gesetzt. Es wurde dann in den folgenden Tagen nahezu systematisch jegliche Opposition ausgeschaltet, verhaftet, dann etwas später, wenige Wochen später, nach Dachau gebracht. Das können wir sehr gut aufzeigen am Schicksal, wenn man so will, einzelner Personen, der Vereine, sonstiger Strukturen wie der Presse beispielsweise und so weiter.
Was waren denn die Reaktionen auf die Machtübernahme?
Das heißt, an einer Stelle bei der Erstürmung des AOK-Gebäudes hier in Pasing, am Tag drauf in der Zeitung, so sinngemäß, die Menge, die sich versammelt hatte, stand stumm und schweigend. Unmutsbezeugungen waren nicht zu bemerken. Und das ist sicher insgesamt der Tenor gewesen. Die allermeisten Pasinger haben sich wie überall im Reich stillgehalten, haben abgewartet und dann war es irgendwann zu spät, Opposition zu betreiben, wie auch immer.
Begeistert scheinen Sie aber auch nicht gewesen zu sein.
Das könnte so gewesen sein. Das ist sehr schwierig darzustellen. Wir haben in den Zeitungen, die natürlich dann schon gleichgeschaltet waren, anderes gelesen. Das verwundert auf den ersten Blick, wenn wir die Zeitungsberichte so lesen und auch die veröffentlichten Fotos sehen, dann scheint Pasing an vielen Tagen des Jahres so in einer Art Festtagsgewand gewesen zu sein, mit Fahnen geschmückt, mit Girlanden und so weiter. Es sind extra Pylonen aufgestellt worden. Das ist ein Bild der Zustimmung, der Freude, wenn man so will. Aber das ist sicherlich eine Art inszenierter Alltag. Also die Historiker sprechen seit einigen Jahren mit diesem Begriff von einem inszenierten Alltag.
Was hat sich denn für die Pasinger durch die Machtübernahme geändert?
Geändert hat sich das, dass die führenden Pasinger Lokalpolitiker und die führenden Personen des öffentlichen Lebens nun nicht mehr da waren. Entweder waren sie in Gefängnisse geworfen oder aber sie resignierten. Sie wurden arbeitslos, also beispielsweise der Chefredakteur des Bayerischen Kuriers, der hier in Pasing lebte, oder der städtische Arzt und Stadtrat, SPD-Stadtrat Dr. Hugo Hösch. Sie wurden arbeitslos für 12 Jahre für die Zeit der Diktatur. Was sich sonst geändert hat, das ist so wie überall viele Versammlungen für den Einzelnen so, nicht? Das ist schwer zu sagen.
Was sich ja auf jeden Fall geändert hat, war, dass Pasing vorher eine unabhängige Stadt war und 1938 eingemeindet wurde. Ist es den Nazis anzulasten? War das sozusagen ein Anschluss im Kleinen an die Hauptstadt der Bewegung? Oder wäre Pasing früher oder später sowieso angegliedert worden?
Ja, das ist mehreres an dem, was Sie gesagt haben, stimmt. Es ist einerseits der Wunsch einiger Nazi-Oberen gewesen, vor allem des Gauleiters Wagner und des Oberbürgermeisters Fiehler in München, den eigenen Einflussbereich und den Einflussbereich Münchens auch auszuweiten. Es gab Pläne, dezidierte Pläne, das Gebiet bis Starnberg einzugemeinden. Dem hat Hitler, und das ist also durchaus typisch für die Widersprüchlichkeit nationalsozialistischer Politik, dem hat Hitler Einhalt geboten. Er verfügte sinngemäß, dass München den Charakter einer Gartenstadt zu wahren habe und dass es eben nicht eine Millionenstadt, eine große Millionenstadt wie andernorts werden solle. Andererseits gab es Tendenzen schon in den 20er Jahren, das haben wir nun neu gefunden, darüber ist bisher überhaupt noch nichts bekannt gewesen, Tendenzen etwa Mitte der 20er Jahre, die meistens von der SPD und der KPD, die damals recht stark waren im Stadtrat, vorgetragen wurden, dergestalt, dass Pasing doch eingemeindet werden solle. Das hing mit der wirtschaftlichen Lage, reichsweit kann man sagen, auch in Pasing zusammen, dass nämlich die Schulden und die drückenden Lasten so vielleicht gemeistert, geschultert werden könnten, wenn man eingemeindet werden würde. Und so kam es dann 1938 auch. Pasing ging nach München.
Gab es denn überhaupt Zeichen von Opposition gegen die Nazis in Pasing?
Ja, gab es schon. Auch das ist neu. Das haben wir im Stadtarchiv vor allem erforscht und ganz besonders bei den Interviews mit Zeitzeugen. Es gab nicht, jedenfalls haben wir darüber nichts erfahren, es gab nicht den klassischen Widerstand. Man wird also den Begriff Widerstand erweitern müssen, wird von Nonkonformität reden, Resistenz, Opposition, vielleicht so etwas. Es gab beispielsweise eine Künstlergruppe um das Bildhauer-Ehepaar Marianne und Josef Erber hier in Pasing, eine lose Gruppe, überwiegend von Künstlern, aber auch anderen Intellektuellen, die sich dem, wenn wir es vielleicht am besten so sagen, dem System verweigerten, am öffentlichen Kunstbetrieb nicht mehr teilnahmen. Also Josef Scharl gehörte beispielsweise dazu, ein bedeutender Maler, der 1938 ins Exil ging. Und die aber auch so weit gingen, dass sie beispielsweise jüdischen Mitbürgern halfen. Sie versteckten in dem Haus, in dem also das Ehepaar Erber wohnte, in dem sie Zeitungsartikel in die Schweiz schmuggelten, Gegenstände, Wäschestücke und so weiter. Eine aus dieser Gruppe schrieb noch 1933 einen, man würde sagen, sehr mutigen oppositionellen Brief an Dr. Goebbels, indem er also die eine Lanze brach für Künstler wie Nolde, Barlach und Beckmann. Das war eigentlich schon jenseits dessen, was man erwarten konnte. Also das war schon wirklich ein Schritt der Opposition.
Aber eher keine organisierte, großflächige Resistance, sagen
wir. Das haben wir nicht in Erfahrung gebracht. Allerdings gibt es hier Bizarres und Kompliziertes zu berichten. Wir haben, das darf ich kurz darstellen, auf der einen Seite von privater Seite ein Foto bekommen, das mittig einen damals in Pasing prominenten Kaufmann zeigte im Kreise seiner Angestellten. Das Haus, sein Geschäft hier in der Kolonie in Pasing, Kolonie 1, ist mit Hakenkreuzsymbolen geschmückt. Er präsentiert sich ganz offensichtlich, sind auch in einer Art Uniform die Angestellten, als Mitglied der NSDAP, das er damals war. 1935 etwa entstand dieses Foto. Wir haben dann die Entnazifizierungsunterlagen dieses Kaufmanns gefunden und da stellt er sich selbst mit einer Reihe von Persilscheinen versehen, die von prominenten Münchnern unterschrieben worden sind, also beispielsweise von dem Architekten Borst. Da stellt er sich als jemand dar, der eine Widerstandsgruppe NEP gegründet habe. Also NEP ist der Name des Kaufmanns. Das ist jetzt für Historiker natürlich eine interessante Situation. Auf der einen Seite dieses Foto, das ihn als das bisher nicht bekannt war, dieses Foto, das ihn als Nationalsozialisten ausweist, und er war eben auch Mitglied der Partei. auf der anderen Seite die Eigenaussage, natürlich erst nach 1945, er habe ab 36 eine Widerstandsgruppe gegründet. Von deren Tätigkeit ist aber in Pasing nichts bekannt. Andererseits wird in diesen Persilscheinen detailliert beschrieben, was die alles gemacht haben wollen, wird man hier ergänzen.
Also möglicherweise gab es da einen Pasinger Oskar Schindler.
Er stellt sich so dar, ja, das ist
okay.
Richtig. Ja.
Lassen wir es damit bewenden.
Ja.
Wie bewerten Sie denn die Rolle des damaligen Pasinger Oberbürgermeisters Alois Wunder? Der war ja seit 1914 im Amt, kommt wohl eher aus der katholischen Ecke, trat der NSDAP erst 1937 bei. War das ein Opportunist? Hat er versucht hinzuhalten? Wie sehen Sie den?
Er selbst hat sich einmal so etwa 1921, damals war schon die Frage seitens der Opposition im Stadtrat, die Frage, ja, Herr Dr. Wunder, wo stehen Sie denn nun eigentlich politisch? Darauf hat er geantwortet, er sehe sich keiner Partei zugehörig, er sei von den Bürgern Pasings gewählt und er sei über den Parteien stehend. Und als ein solcher hat er sich sicher bis zum Schluss seiner Amtszeit begriffen, wenn man so will, als der mehr oder weniger gütige Vater der Stadt. Hat sich andererseits, und daran wird man das messen, sein Wirken messen müssen, er hat sich andererseits sofort den Nationalsozialisten zur Verfügung gestellt. Ein bisschen erschütternd ist das zu lesen, in den Zeitungen seine Reden zu lesen, die er auch im Stadtrat gehalten hat, das ist im Stadtarchiv dann wieder aufzufinden. Diese Reden sind eindeutig nationalsozialistisch in jeder Hinsicht. Man kann natürlich, könnte sagen, ihn entlastend, ja, das musste er sagen, aber er hätte es nicht tun müssen. Er hätte ja auch durchaus zurücktreten können. Wir haben Beispiele dafür. Aber er hat sich den Nationalsozialisten zur Verfügung gestellt. Die Reden, die wir auch in der Ausstellung und im Begleitbuch zum Teil ausführlich abdrucken und zeigen, belegen das. Er wurde dann beigetreten, muss man fast sagen, die NSDAP verlieh ihm die Mitgliedschaft 1937-38 bei Gelegenheit der Eingemeindung. Mhm. Er hat also ein Beispiel, mag ich noch angeben, das zeigt so ein bisschen den Hintergrund, fast auch den geistigen Hintergrund. Als die ersten Kommunalpolitiker und Stadträte verhaftet und nach Dachau transportiert worden waren, schrieb er dorthin, wir haben also die entsprechenden Dokumente im Stadtarchiv gefunden, schrieb er dorthin Briefe mit der Bitte an das Wachpersonal oder an die Verwaltung des Konzentrationslagers, den betreffenden Stadträten doch die Straßenbahnfreikarte für die Linie 29 abzunehmen. Das war ihm im Vordergrund gesehen wichtig. Alles andere, das persönliche Schicksal derer, mit denen er jahrelang zusammengearbeitet hat, das war ihm offensichtlich nicht so wichtig.
Ja, ich glaube, das spricht schon eine deutliche Sprache.
Ja, ist ganz sicher so, ja.
Vor diesem Hintergrund muss man sich ja fragen, es gibt ja in Pasing weiterhin eine nach ihm benannte Straße, an der auch ein Jugendzentrum liegt. Ja. Kann denn Alois Wunder weiter als Vorbild für die Jugend durchgehen?
Ich denke, nein. Ich tue das mit dem Hinweis auf eine Installation, die wir in der Ausstellung haben. Man sieht ziemlich am Anfang drei Straßenschilder, die wir dort aufgebaut haben in einer Szene. Die haben die Bezeichnung Adolf-Hitler-Platz, Horst-Wessel-Straße und Schlageter-Platz. Der Pasinger Stadtrat unter Führung von Oberbürgermeister Wunder hat sofort nach der Machtübernahme eben drei Plätze bzw. Straßen so umbenannt. Und wir haben am Ende der Ausstellung, da wo es zum Krieg und um Entnazifizierung geht, haben wir dieselben Straßenschilder nun zerbrochen auf die Erde gelegt, symbolhaft, ne, das ist jetzt das Ende dieser Zeit, und haben das Straßenschild Oberbürgermeister Wunderstraße, ihm wurde nämlich ja seinerzeit 1938 auch eine hier in Pasing prominente, wichtige Straße gewidmet, dieses Schild haben wir so schräg halb zerbrochen hingehängt. Wer lesen will und kann, der sieht darin etwas Symbolhaftes, so haben wir es ausgedrückt, also indirekt die Forderung, ich würde jetzt nicht Forderung sagen, es steht uns vielleicht nicht zu, eine Straße nach dem Oberbürgermeister, dem ehemaligen Oberbürgermeister Wunder, nicht mehr zu benennen.